Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.
Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter und Risikomanager, der wir von Haus aus sind. Stecken wir jetzt in einem Markt, wo man hinschaut und sagt, was erwartet alle Welt und was geschieht an den Märkten? Und man merkt schon, da ist eine gewisse Diskrepanz.
Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also, Sicherheit gesucht. Die Börse folgt nicht den Erwartungshaltungen. Die Bilder, die immer wieder gebracht werden, sind ja wirklich dramatisch. Sturm, Crash, vielleicht sogar großer Reset hört man auch immer wieder. Fakten für einen Absturz gibt es ja genügend. Krieg, Lockdowns, China, Inflation, eine verbockte Energiewende, Inflation, die Liste ist lang. Auf der anderen Seite, was macht die Börse? Sie macht einfach eine Rallye. Vielleicht ist es nur eine Sommerrallye. Gesucht Sicherheit, was ist da los?
Man muss gucken andersrum, wie geht man damit um und auf welche Vergleiche kann man zurückschauen. Schaut man auf die letzten zwei großen Abwärtsbewegungen, das eine im Herbst 2018 und das eine auch im Corona-Crash. Das sind so die Erinnerungen, die bei den meisten zurückgehen. Dann sieht man zwei scharfe Abwärtsbewegungen, sie dauern nicht allzu lang und zack, anschließend geht's wieder hoch und das war's. Schaut man aber weiter zurück, zum Beispiel auf 2008, dann entdeckt man, dass eine Börse nicht einfach glatt runter und wieder hochgehen muss, wie so ein Spike, wie so ein Stachel, als Wort, was die Börse für solche Bewegungen verwendet, sondern es ist dann ein wellenförmiges Auf und Ab. Man schöpft Hoffnung, die Hoffnung zerbröckelt wieder, es geht wieder weiter runter und es gibt immer wieder diese Aufwärtsbewegung im großen Abwärtstrend. Und es sieht im Moment so aus, als wären wir in einer dieser Konterbewegungen.
Das war ein schönes Wort. Stachel, Spike. Was mache ich jetzt in dieser Konterbewegung? Also noch kann ich es nicht einordnen, jetzt Ihre Aussage.
Wie geht man jetzt damit um? Das ist die eigentliche Frage, weil die Auflösung, was der Markt macht und was er jetzt wirklich im Moment vorhat, gelingt mir persönlich nicht. Obwohl wir uns seit 40 Jahren damit auseinandersetzen, gibt es immer wieder diese großen Überraschungen dabei im Markt. Das heißt, welche Brille setze ich auf, um das in den Griff zu bekommen, um das handelbar zu machen und nicht einfach fassungslos davor zu stehen? Die eine Brille ist die der Medien. Man schlägt das Handelsblatt auf oder irgendeine der Gazetten, die da verkauft werden, schaut sich die Schlagzeilen an, schaut sich die Texte an und es stellen sich, sie haben es eben beschrieben, alle Haare zu Berge. Weil es scheint ja keine Alternative zu geben als einen Absturz bis hin zum Zusammenbruch. Schaut man sich das Ganze aber durch eine markttechnische Brille an und blendet all diese Dinge auf, schaut man mit einer Brille des Charttechnikers auf dem Markt, dann sieht man in Deutschland ein markantes Bild. Wir hatten ein Kurstief Anfang März, 7. März war es, bei 12.438 Indexpunkten. Eine Woche Krieg in der Ukraine, hochgekocht von den Ängsten. Boah, es könnte einen Atomkrieg geben. Gesteigert die Ängste bis auf die Spitze. Danach ging der Markt hoch, er ging runter, er ging hoch, er ging runter. Und am 5.7. wurde dieses Tief aus dem März unterbrochen und durchbrochen nach unten. Und das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder den Absturz, es bricht durch und schafft sich neuen Raum nach unten. Der Markt hat was anderes getan. Er hat zwar dieses Tief unterboten, hat es per Saldo aber gehalten und ist sofort wieder hochgegangen, sodass ein Charttechniker, der auf den Markt schaut, zwei Punkte sieht, zwei Tiefs und der sieht ganz einfach, der Markt ist nicht durchgebrochen. Fakt. Das ist die Situation. Und wenn es da nicht fällt, probiert man halt was anderes aus. Der Markt läuft hoch.
So einfach? Sie sind ja jetzt ein alter Fuchs, 40 Jahre Börsenerfahrung. Welchen Trend haben wir denn jetzt, drauf oder runter? Abwärtstrend, Aufwärtstrend? Aufwärtstrend, wir erwarten ja gar kein Wissen. Die Meinung würde schon reichen von Ihnen.
Ja, müsste ich darauf antworten. Beide Ansagen, die Sie gerade gemacht haben, stimmen. Es gibt einen Abwärtstrend und der beginnt am Jahresanfang und ist jetzt seit einem guten halben Jahr unterwegs. Und wir haben einen Aufwärtstrend, der hier bei uns in Europa ab Anfang Juli beginnt, in Amerika schon zwei Wochen früher. Er geht hoch. Beide Trends sind im Markt. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend und ein langfristiger Abwärtstrend. Und man sagt, der langfristige Trend habe statistisch gesehen die höchsten Chancen, sich durchzusetzen. Heißt aber nicht, dass es Statistik ist. Statistik auch in diesem Fall genauso laufen wird. Wir sind in einer Bear Market Rally. Das ist die offizielle Definition. Davon kann man im Moment eigentlich nicht abweichen.
Wir sind in einer Bear Market Rally. Ja gut, welche Strategie heißt das jetzt? Sollte man dann in der Bear Market Rally fahren?
Es gibt zwei Möglichkeiten, weil ich muss ja auch gucken, welche Strategie kann ich mental überhaupt fahren? Kann ich mich diesen Schlagzeilen der Börsengazetten entziehen. Kann ich wirklich diesen Medien, die immer wieder mit ihren Meldungen auf mich zulaufen, kann ich dem ausweichen? Habe ich da überhaupt eine Chance? Wenn nein, kann ich sagen, ich bin im Abwärtstrend, ich halte mich draußen, das ist mir einfach noch zu unsicher. Und das andere ist eben, ich folge dem Markt und sage, na ja, irgendwann kommt der Punkt, wo er recht hat. Und da muss man schauen, welche Strategien sind in der Lage, so etwas abzubilden. Und wenn ich bei uns dann hinschaue, was bei uns geht, das ist eine unserer Strategien, die dem Markt sehr nah folgt. Sie ist ihm sozusagen permanent auf den Fersen. Und diese Strategie war im Juni, Anfang Juli bei 20% Investitionsquote der Aktien. 80% kann sie maximal. Also ist 20 sehr defensiv und sie hat seitdem Schritt für Schritt sich dem Markt angenähert, ist ihm immer weiter gefolgt, steht jetzt bei 60% von 80%. Das ist eine klare Ansage. Nur diese Strategie wird halt, wenn das Ding wieder bröckelt, natürlich schnell wieder aus dem Markt rausgehen. Sie passt sich sehr schnell an. Frage: Wer das Ganze hört und wer selber am Markt disponiert, muss sich halt fragen, auf welchem Weg er unterwegs sein kann. Sich erstmal raushalten aus dem Markt oder ihm eben schnell folgen.
Ist das wirklich so leicht? Raushalten oder schnell folgen? Gibt es keine dritte Alternative? Nein, gibt es nicht, oder?
Ich könnte die Frage, ich wollte sie wirklich gerade Ihnen zurückgeben und sagen, hey, wie soll die aussehen, ne? Wie soll sie ausgehen? Entweder sehr taktisch im Markt sich zu bewegen und zu sagen, ich folge ihm, oder strategisch zu sagen, per Definitionem sind wir im Abwärtstrend und solange diese Definition steht, bleibe ich am Spielfeldrand. Das sind die zwei großen Möglichkeiten. Man kann natürlich weiter ausdifferenzieren. Prozyklische, antizyklische Strategie, gehe ich doch da mal gerade hin. Wir sind von Haus aus Prozykliker, ich habe es eben beschrieben. Als der Markt unten war, 20% Investitionsquote in Aktien, das war in diesem Moment genau das, was unsere Kunden hören wollten, weil die Angst im Markt war groß. Und diese Angst braucht eine konkrete Antwort. Und da war sie. Und je länger der Anstieg dauert, umso eher wird die Frage der Kunden kommen, ja, sag mal, wie weit sind wir denn jetzt schon wieder dabei? Und klar muss die Antwort dann lauten, naja, mittlerweile wieder mit 60 von 80%. Wir haben uns dem Markt wieder angenähert, sind mit dem Markt mitgelaufen. Hier stehen wir und warten nun ab, was der Markt macht.
Das heißt, wie viel Liquidität haben Sie jetzt so im Schnitt?
Wenn ich den gesamten Markt mir mal anschaue oder all unsere Strategien anschaue, die Offensiven und die Defensiven, würde ich sagen, es ist im Moment ungefähr halbe halbe. Wenn man das alles zusammenführt, offensive und defensive Strategien, in etwa 50% Investitionsquote, 50% draußen.
Wir haben ja auch Marktfakten. Ich habe vorhin eine ganze Reihe von Sorgen aufgezählt. Eine dieser Sorgen ist natürlich auch die Inflation. Und die hängt ja momentan extrem stark mit den Energiepreisen ab. Es gab ja gerade aktuell die Meldung von Habeck mit der Gasumlage. Da kann man sich jetzt schon fragen, wer sind eigentlich die Gewinner und wer sind die Verliereraktien?
Gehen wir einfach mal auf Deutschland, weil den Markt kennen die Zuhörer des Börsenradios im Zweifelsfall ja am besten. Ich nenne Ihnen mal drei Namen und ich schaue da mal, wo Sie einfach viel mehr Informationen haben, vielleicht als ich. Ich nenne mal die drei Namen: Uniper, E.ON und RWE. War es bei Ihnen vielleicht so, dass Sie in letzter Zeit irgendwann mal ein Interview hatten, dass Sie Einblick hatten in Unternehmensstrategien und können einfach mal vorlegen, wenn ich diese drei Namen nenne, im Energiesektor in Deutschland?
Also wir hatten mit E.ON keine Interviews mehr, weil wir uns gedacht haben, naja, die machen Netze nicht mehr so spannend. Spannendsten finde ich eigentlich RWE, die sind im größten Umbruch überhaupt. Die wollen ja Europas größter Energieversorger werden und sind wirklich nahe dran, es schon fast zu sein. Energieversorger mit erneuerbaren Energien, also CO2-frei. Ja, und Uniper hatten wir das letzte Interview vor dieser Gaskrise und da war eigentlich schon das Geschäftsmodell schwierig von Uniper. Also sie haben ja eine Mutter, die zu 70% an Uniper beteiligt ist, haben Atomkraftwerke, haben Kohlekraftwerke und eben dieses Gasgeschäft. Und da hatte ich auch schon den Eindruck, dass Uniper sich noch nicht gefunden hatte. Das ist ja auch eine Abspaltung. Das ist so die Schnellversion, die ich beitragen kann.
Dann schauen wir doch einfach mal. Ich würde sagen, passt Uniper, die wirklich anders aufgestellt sind, E.ON, die eher dieses stabile Netzgeschäft haben und eher ein Vertriebskanal sind, und RWE, die einen Produktionsmix haben, der exzellent zur Landschaft passt. Schauen wir doch einfach mal auf die Aktien. Die Uniper waren im Dezember auf einem Kurslevel, von dem sie mittlerweile über 40 Euro um 80% abgestürzt sind. Gestern ein bisschen freundlicher, weil einfach diese Gasumlage ins Gespräch kam, konkret wurde, was ihnen helfen würde. 80% Absturz seit Dezember, als alles in Ordnung war. E.ON hat einen enorm gestiegenen Umsatz, weil einfach die Einstandskosten gestiegen sind. Soweit so okay. Gewinn ist etwa gleich geblieben. Wir waren am Jahresanfang bei über 12 Euro, stehen jetzt bei 9,5. Geht eigentlich. So, und dann kommt RWE. RWE stand im Dezember bei ungefähr 43,5 Euro, steht jetzt 42,5, nahe am All-Time-High. Und das sind die Unterschiede. Weniger Gas aus Russland, Gasspeicher schon gefüllt, ohne dass jemand helfen musste, fast auf 95%, Zielzone November, jetzt 85. Und RWE erwägt, auf die Gasumlage zu verzichten. Sie sagen, wir haben überhaupt kein Problem, wir haben so satte Gewinne aus erneuerbaren Energien, Wind aus der Nordsee, aber auch Solar. Und das Ergebnis vor Steuern und Abschreibung, wie man da so hinschaut, nahezu verdoppelt. Da steckt echtes Potenzial. Und wenn man RWE sich mal anhört, was sie gerade sagen, sagen sie, wir brauchen diese Gewinne auch, denn wir wollen ja den Anteil der erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Und was mich natürlich besonders interessierte, statt in 2035 will RWE die Gaskraftwerke umgebaut haben auf Wasserstoff, bis im Jahr 2030. Da habe ich gestaunt, habe gesagt, wow, das ist meine Perspektive. Da ist jemand richtig energisch unterwegs. Und dann sind wir an einem Punkt, der mich halt tatsächlich interessiert und beschäftigt.
Ja, das finde ich auch total spannend. Bis 2030 keine Gaskraftwerke mehr, keine Kohlekraftwerke mehr und sogar mit Wasserstoff. Und man muss ja sagen, es ist gar nicht mehr so lang bis 2030. Also wenn man da was plant, einreicht, einen Bau macht, dann sind ja eigentlich 3 Jahre erstmal in der Planung und Vorbereitung gar nichts und dann muss das ja noch gebaut werden. Also ich glaube, RWE überrascht alle sehr, sehr positiv. Von einem quasi Atom-Dreckschleuder-Konzern, Kohle-Dreckschleuder-Konzern hin zu einem Phönix aus der Asche, könnte man sagen, Konzern.
Na, schauen wir uns die alten Kurse an. RWE war halt, man hat das früher Witwen- und Waisenpapier genannt, die Stadtwerke mit im Spiel und dann einfach ein Kurs und eine Dividendenausschüttung, überaus stabile Entwicklung über oder an die 100 Euro in der Spitze. Und dann kam der große Absturz, als die Politik reingrätscht und sagt, ihr müsst euch ändern. Und es fast 90% Kursverlust, 10 Euro und seitdem hoch auf 40. Also das ist tatsächlich, wie Sie es richtig sagen, Phönix aus der Asche. Und es steht einfach für einen Konzern, der die Entscheidung getroffen hat und sich in einem Umfeld angepasst hat und sich neu erfinden konnte. Was aber auch wichtig ist von der Geschichte, muss man einfach sagen. Was Sie jetzt nutzen, ich bringe mal ein vielleicht unerwartetes Argument in diese Debatte jetzt ein, um die Inflation und die Energiekosten, mit denen Sie eingestiegen sind in diesen Teil des Gesprächs. Und dieses Argument setzt jetzt an beim Preis von Gütern und es besagt, dass hohe Preise eine Steuerungsfunktion haben. So ist es nun mal in unserer Wirtschaftsordnung. Und das beste Mittel gegen hohe Preise sind hohe Preise. Auch wenn das auf den ersten Blick jetzt verrückt klingt, ist aber wie bei der Feuerbekämpfung im Wald, einem Gegenfeuer. Denn hohe Preise führen zu einer geringeren Nachfrage, beflügeln die Konkurrenzprodukte. Ja, und schon sind wir mitten im Thema.
Preise. Nee, das beste Mittel gegen hohe Preise sind hohe Preise.
Bleiben wir einfach mal im großen Thema. Energiewende dabei. Gar nicht in die Details rein, denn wir befinden uns ja in einer riesigen Umbruchphase und an RWE kann man das sehen. Ja. Wir bewegen uns am Ende des Ölzeitalters, was mehr als 100 Jahre gedauert hat und die Welt vollkommen verändert hat. Und wir sind in dieser Umbruchphase, es ist schon zu sehen, es wird Jahre und vielleicht Jahrzehnte dauern, bis man rund ist damit. Aber diesen Prozess zu beschleunigen, dafür helfen tatsächlich hohe Preise für fossile Energieträger, denn sie beflügeln natürlich das Geschäft der erneuerbaren Energien.
Ja. Das macht Sinn. Also eigentlich nur, wenn es im Geldbeutel wehtut der Menschen, dann denken sie nach und dann werden sie auch was verändern. Also jemand, der übergewichtig ist, der wird erst dann was verändern, wenn er vermutlich so einen ersten kleinen Herzinfarkt hat. Dann hat er was Ernstes vor der Brust und dann wird er aufhören wahrscheinlich und was ändern. Ähnlich ist es bei der Energie. Gehen wir da ein bisschen zurück zur Börse. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt nur noch erneuerbare Energien spielen an der Börse.
Boah, das ist mir einfach zu eng, weil man weiß nie, wie sich Börsen entwickeln, man weiß nie, wie sich Branchen entwickeln, wie einzelne Unternehmen gesteuert werden, wie die Politik eingreift. Obwohl, Sie haben recht, im Grunde genommen ist es schon ein echter Steilpass, der hier läuft. Aber geht man hin, dann ist RWE natürlich, wenn man so ein Pure Play vielleicht vorhat, ist RWE natürlich zu breit aufgestellt. Das ist ein großer Konzern. Und wenn man direkt mitten ins Thema reingeht, dann sind es die der erneuerbaren Energien. Und wenn ich dahin gehe, dann habe ich natürlich ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Ich habe einmal den Bereich der Produzenten. Ich habe den Teil der Leute, die aufbauen. und Windräder und Solaranlagen bauen, ein sehr diffiziles Feld. Aber dann habe ich eben auch den Sektor, nämlich die Produzenten habe, Unternehmen, die teilweise seit Jahrzehnten im Markt sind, die Solaranlagen, Windparks aufgebaut haben und da heute natürlich ernten dabei. Wenn man mal einfach eines dieser Unternehmen reingreift aus unserem Nachhaltigkeitsfonds, ist es Encavis vielleicht. Encavis, Aktie aus Deutschland, hatten Sie die schon mal im Gespräch?
Ja, die hatten wir erst gestern im Interview, also ja. Regelmäßig, und ich bin ja erstaunt, welche Energie auch die und welche Geschwindigkeiten die vorlegen. Das Einzige, wo sie jammern, hören Sie mal rein, das Interview ist ganz lustig, er schimpft extrem über die lange Wartezeiten bei den Behörden bis zu einer Genehmigung, also für ein Windrad teilweise bis zu 5 Jahren.
Ja, es ist wahr. Aber es ändert sich ja gerade einfach, weil der Druck zunimmt, weil einfach der Markt in einer Stresssituation ist. Handelsblatt, Börsenzeitung haben diese Dinge in letzter Zeit aufgegriffen, Frankfurter Allgemeine. Man hat wirklich genau gesehen, wie sich das ändert, wie die Genehmigungsprozesse abgekürzt werden, und sie müssen es auch. Ansonsten kommt man einfach nicht ans Ziel dabei. Ich schätze das sehr, dass wir in Deutschland eine entsprechende Kultur haben, wo alle Meinungen gehört werden und wo jeder sich auch einbringen kann. Aber es wird kritisch, wenn man hier in diesem Bereich nicht konsequent unterwegs ist und die Prozesse um 5 und um 10 Jahre verzögern kann, um neue Anlagen aufbauen. Das wird im Moment tatsächlich kein. Aber zurück zu Encavis einfach. Wenn man mal ranschaut, wenn ich es recht verstanden habe, über 200 Solarparks, fast 100 Windkraftanlagen. Sie sind im MDAX, sie sind im MSCI World. Und schaut man sich diesen Chart an, den die Aktie hatte, und geht zurück 2 Jahre, als Joe Biden Präsident, als klar wurde, dass Joe Biden Präsident in den USA wird, haben all diese Werte aus dem Sektor einen riesigen Run hingelegt dabei. Wir haben das die Biden-Rally genannt. Amerika geht zurück ins Klimaschutzabkommen und hat natürlich heillos übertrieben. Und nach Himmel hoch jauzen kam dann einfach dieser Absturz, weil man zu weit vorgelegt hat. Aber jetzt, wenn man sich den Chart seit Jahresanfang anschaut, wie die Aktie sich entwickelt hat mit der Beschleunigung des Ukraine-Kriegs und der Energiepreise, das ist natürlich ein Wort. Und das ist pure Play im Energiebereich der erneuerbaren Energien mit Betreibern. Keine Frage.
Also Encavis ist wirklich ein pure Play im Vergleich zu RWE?
Eindeutig.
Das lassen wir so stehen. Herr Weinrauter, herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.